ich denke mal, dass es kaum eine Person gibt, die nie was mit Schmuck zu tun hatte, die keinen Schmuck besitzt. Das heißt, der Einstieg ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, besonders wenn man sich dafür interessiert, wie die Gesellschaft funktioniert, was es für Grenzen gibt, für Rahmen gibt und wie man die hinterfragen kann. Ich glaube, für denjenigen ist Schmuck die perfekte Möglichkeit, das zu thematisieren.
Willkommen bei Others and Me. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die mit Schmuck zu tun haben. Mich interessiert, welche Rolle Schmuck in deren Leben spielt. Ich will wissen, was sie motiviert, fasziniert, inspiriert, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Es geht um Schmuckmomente, dieses besondere Schmuckgefühl und wie es ist, wenn man sein Leben danach ausrichtet. Diese Menschen besuche ich in ihren Werkstätten oder treffe ich hier in München auf dem Tragbar-Sofa.
Lieber Jonas Möller, mit dir als Schnitttechnik-Master haben wir all die anderen Folgen vorher produziert und jetzt interessiert mich deine Geschichte. Wir haben uns kennengelernt, als du Praktikum gemacht hast, was du benötigt hast, um zu studieren an der Kunstakademie in der Klasse für Schmuck und Gerät. 3 Monate habe ich versucht, dir im Schnelldurchlauf was vom Goldschmieden beizubringen. Du hast davor Literaturwissenschaften studiert und bist jetzt seit 3 Semestern in der Klasse für Schmuck und Gerät in München. Wie kam es dazu, dass du in die Schmuckklasse wolltest?
Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ich bin da eigentlich relativ reingestolpert, weil ich durch die Jahresausstellung gegangen bin und mir hat der Einstieg gefehlt in die Kunstakademie. Ich war ziemlich eingeschüchtert davon und bin so durch die Räume gelaufen. Es war nicht Jahresausstellung, es war Diplomausstellung. Und ich habe einfach überlegt, wäre das nicht schön? Würde ich ja nicht schon gerne nochmal machen. Und dann bin ich so durchgelaufen. Und mich hat einfach am meisten mitgenommen diese Diplomausstellung in der Schmuckklasse in diesem Jahr.
Kannst du dich noch erinnern, was da ausgestellt wurde und was dich so angesprochen hat?
Das war Paul Eady, glaube ich.
Und welches Stück von Paul Eady war das? Kannst du dich noch erinnern, wie es aussah, welches Material hatte es?
Paul hat diese Aluminiumserie vorgestellt, die gegossen sind und dann nochmal lackiert. Aber das sind so ganz spontane und so ganz punkige Stücke. Ich glaube, besonders gefallen hat mir, aber es gibt ja in der Akademie diese riesigen Räume. Ich glaube, dass diese Diplomarbeit in der Werkstatt selbst präsentiert wurde, also in deutlich niedrigeren Räumen, in so einer ganz kleinen Kammer, in so einem Zwischengeschoss. Ich glaube, das hat mir einfach zugesagt, weil
da ist eine private Atmosphäre war.
Genau, das hat mir gefallen und es war einfach dichter alles ein bisschen.
Wie kommt es dazu, dass du jetzt gerade Schmuck, also nach Literaturwissenschaften zu Schmuck, ist wirklich eine interessante Mischung, finde ich. Und hattest du davor schon Zugang zu zeitgenössischen Schmuck oder irgendeinen anderen Bezugspunkt zu Schmuck, das, was dein Interesse geweckt hat?
Nee, gar nicht.
Also es war quasi wie fast eine Eingebung.
Ja, das hat mich angezogen und ich habe es probiert und jetzt bin ich hier und bin sehr, sehr dankbar dafür.
Und wie weit, ich meine, du hast studiert, du hast kein Handwerk gelernt, bist aber ja dann doch in die Schmuckklasse gekommen. Wie weit fehlt dir die handwerkliche Erfahrung oder ist es für dich, kannst du das gut überbrücken?
Also ich sehe das so, dass ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben mit Kunst beschäftige. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin quasi in einer Buchhandlung aufgewachsen und habe so nach und nach alles Mögliche kennenlernen dürfen. Ich habe eben als erstes gelesen, dann angefangen Musik zu machen, also eigentlich alles mal ausprobiert und habe dann eben was Kunsttheoretisches studiert und wusste aber immer, dass ich mich weiter mit Kunst beschäftigen will und bin jetzt sehr froh, dass ich eben freie Kunst studieren darf, eben in der Klasse für Schmuck und Gerät.
Und wenn dich Kunst bis dahin schon so interessiert hat, wie sehr ist der künstlerische Austausch und Ansatz für dich im Schmuckbereich zu finden?
Das Interessante ist, dass im Schmuck alles zu finden ist. Also es beginnt in der Massenproduktion und geht dann in das Kunsthandwerk über. Und dann gibt es aber auch noch Leute, die Autorenschmuck machen, so in dieser Tradition aus der quasi der älteren Generation. Und dann gibt es jetzt aber auch den Schmuck als künstlerisches Medium. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten interessiert. Also statt ein Bild hinzustellen, eine Skulptur hinzustellen, ein Stück zu machen, was für den Körper gedacht ist.
Also ist es dir schon auch wichtig, dass dieses Stück dann tragbar ist am Körper? Oder spielt das in dem Sinn keine Rolle? Darf das auch einfach nur ein Körperobjekt sein?
Also für mich reicht es eigentlich völlig aus, wenn es einen Bezug zum Körper hat in irgendeiner Art und Weise. Aber ich spreche jetzt eben von dieser besonderen Insel im Schmuck, der in der freien Kunst passiert.
Und kannst du uns erzählen von einer Arbeit, die dem entspricht, an der du gerade arbeitest?
Ich glaube, ich würde damit anfangen zu beschreiben, wie es aussieht. Mhm. Das macht, glaube ich, in einem Podcast Sinn. Wir haben die Arbeit ja gar nicht vor uns. Du kennst sie auch noch gar nicht.
Nee, ich fände es auch toll, wenn du sie so beschreibst, dass vor meinem inneren Auge, und ich kenne sie zum Glück nicht, dieses Schmuckstück Gestalt annimmt.
Also, ich habe eine Reihe gemacht von Platten, 5 mm dick, würde ich jetzt behaupten, und so rechteckig auf jeden Fall. Sie sind 10 mal 15 cm oder sowas groß, aus Aluminium. Die sind auf Hochglanz poliert und haben zwei Löcher oben und dann gibt es eine relativ dicke Kette, die sich eben einmal durch diese Löcher durchzieht und geschlossen ist.
Und diese Kette, ist das eine handelsübliche Kette oder hast du die Kette selbst angefertigt?
Die Kette ist eine Baumarktkette. So, das ist es. Und diese Platten sind mit einem sehr, sehr schwarzen Lack, aber einem sehr empfindlichen Lack überzogen.
Also ich stelle mir vor, die Hochglanz, Spiegelglanz polierte Fläche ist mit einem schwarzen Lack überzogen.
Genau.
Die Seiten sind noch als Metall erkennbar oder auch schwarz?
Es ist ein schwarzer Block.
Es ist ein schwarzer Block, okay.
Ja, genau. Und ich trage diese Arbeiten, das passiert alles vor der Ausstellung noch. Und beim Tragen, die Ketten sind relativ lang, die hängen so etwa bis zum Bauch. Und beim Tragen entstehen da Kratzer drin, weil dieser Lack sehr, sehr empfindlich ist und dann einfach durch diese Kratzer die Spiegeloberfläche sichtbar wird.
Und ist dieser Lack, weswegen ist der Lack so empfindlich? Ist es ein besonderer Lack?
Das ist ein sehr, sehr schwarzer Lack auf Graphitbasis, soweit ich weiß. Mhm. Das heißt, das ist so ein sehr pulveriger, extrem matter Lack.
Ah.
Der hat gar keinen Glanz.
Und das heißt, beim Tragen, wenn diese großen Objekte, die ja dann auch ein Volumen und ein Gewicht haben, in der Gegend anschlagen, in der du dich bewegst, also ob das jetzt Tischbänke, Fahrrad, Metall, irgendwas, wo du ein Fahrrad absperrst, also so stelle ich mir das gerade vor, und anschlagen, dass dann diese in dieser Bewegung quasi die Gestaltung stattfindet.
Genau.
Erzähl mir, wie du auf die Idee kamst, so eine Arbeit zu machen. Was war dein Ansatz dazu?
Also für mich geht es im Prinzip um Identität. Also wie wird man zu dem, der man ist? Und vor allem, welche Dinge kommen von außen und formen ein? Welche Erwartungen, welche Normen beeinflussen einen?
Ich musste jetzt gerade daran denken, dass wenn du dieses Stück trägst, dass ja dann im Grunde die Einschläge das sind, dass das Stück formt.
Ja.
Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wie könnte eine Erwartung sich abbilden an dem Stück?
Also für mich war es, glaube ich, ein sehr emotionaler Moment. Ich habe diesen Block auch in sehr, sehr groß gemacht und habe den auch poliert. Ich bin da habe ich dann diesen Lack aber noch nicht verwendet und ich habe dieses Stück auf meinem Nachhauseweg hinter mir hergezogen. Und dabei, es war nachts und die Straßenlaternen haben so auf mich runtergeleuchtet und in dieser tanzenden Bewegung von diesem Anhänger hat sich immer wieder so das Licht gespiegelt und für mich war das ein sehr emotionaler Moment, runterzuschauen und zu sehen, wie dieses Stück so leidet und so über den Asphalt drüber tanzt und so sich so wehrt.
Und wie deine Arbeit, deine mühevolle, das zu polieren, dahin ist.
Genau. Also eigentlich eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, dass es so gezeichnet wird.
Hat es auch ein bisschen was wie so eine, ist ja auch irgendwie ein bisschen gewalttätig. Gleichzeitig bist du ja Täter und hast Mitleid.
Mhm. Ich glaube, dass man sich, wenn man aufwächst, gegen einiges wehren muss, was man sonst einfach auferlegt bekommt oder wo man in irgendwelche Schubladen gesteckt wird, in die man vielleicht nicht reinpasst oder nicht rein möchte. Mhm. Und manchmal hat man die Kraft, sich zu wehren, manchmal hat man nicht die Kraft, sich zu wehren. Und dieses ständige Anecken und Wehren und Standhalten ist, ich glaube, es ist was ganz Normales. Aber weil ich eben so jung bin, glaube ich, ärgert mich das mit anzusehen. Und du hast ja auch gerade gesagt, ich bin selbst irgendwie auch Täter und gleichzeitig tut es mir auch leid. Ich glaube, dass ich selbst bestimmt auch Dinge reproduziere und irgendwelche Normen reproduziere, die ich eigentlich überhaupt so nicht weitergeben möchte. Aber ich denke, dass das mir genauso passiert wie vielen anderen auch.
Ja, aber ich ist ja auch diese Reflexion, die du beschreibst, ja auch was einem immer wieder begegnet. Gerade wenn man aneckt immer wieder, dass man ja dann auch trotzdem diese Reflexionsschimmer hat, die bei einem landen, wo man immer wieder sich selbst auch manchmal schmerzhaft reflektieren muss, dass man nicht hochglanzpoliert und perfekt ist. Ich musste auch irgendwie gerade daran denken, was passieren würde, würde man zwei Kindern diese Stücke anziehen, jeder trägt ein Stück und man stellt diese Kinder auf ein Trampolin und lässt sie in Bewegung gehen oder beim Tanzen.
Man braucht das eigentlich nur zwei verschiedenen Menschen einen Tag tragen lassen und es werden ganz andere Sachen entstehen.
Das klingt spannend. Also ich freue mich auf die Arbeiten, dass sie in der Ausstellung sind. Und wird es auch jungfräuliche Arbeiten geben?
Nee. Und ich glaube einfach, weil dieser Zustand, wenn dann nur ganz kurz, überhaupt existiert.
Weil es so empfindlich ist.
Wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, dann gibt es diesen Zustand der
Unberührtheit nicht.
Unberührtheit eigentlich, wenn dann nur ganz kurz.
Und ist diese Berührung oder dieser Konflikt oder der Einschlag oder ist das für dich ein seelischer Ausdruck oder ein körperlicher? Also so, jetzt ist so ein Block Aluminium, es war sehr physisches und körperliches, aber dieser schwarze Lack, der so empfindlich ist, hat was von der Seele für mich. Mhm. Also mehr einen Ausdruck von einer zarten Seele, die einfach kleine Macken abkriegt mit der Zeit.
Mhm. Ja, ich glaube, darum geht es mir eher. Natürlich, also der Körper ist einfach stabiler, würde ich fast behaupten, als was, wie auch immer man es nennen möchte, unsere Seele, das, was uns ausmacht, das hält um einiges weniger aus als der Körper.
Und gibt es noch eine andere Arbeit, an der du gerade arbeitest?
Ich habe jetzt im letzten Jahr ganz viel mit Münzen und mit Geld gearbeitet. Zum Beispiel gibt es diese eine Arbeit, wo ich ganz viele verschiedene Münzen auf der Wand verstreut habe, wie hingeworfen, die sozusagen getauschte Farben haben oder falsche Farben haben. Also eine goldene 2-Cent-Münze, eine silberne 1-Cent-Münze, eine kupferfarbene 10-Cent-Münze und so weiter. Mhm. wo es mir ganz viel darum geht, wie Werte sich in unserem Alltag widerspiegeln. Also auch wieder eigentlich ein sehr ähnliches Thema, was uns alltäglich beeinflusst in unseren Entscheidungen, wie sich unsere Gesellschaft verändert und inwieweit wir das einfach so in Kauf nehmen. Solche Gedanken sind da drin.
Und es liegt die Veränderung darin, dass die Münzen eine falsche Farbe haben, dass das damit spielt, wie aufmerksam die Gesellschaft ist, ob sie ihr überhaupt auffällt oder ob sie so stumpf ist, dass sie gar nicht checkt, dass jetzt ein 10-Cent-Stück silbern ist, was normalerweise nicht silber ist.
Wir leben in Zeiten, in denen sich alles verändert und in denen wahnsinnig viele Katastrophen täglich passieren. Und um irgendwie damit klarzukommen, ziehen sich sehr viele Menschen zurück in ihren Alltag, in ihre Häuslichkeit. Und die einzigen Dinge, die dann quasi politisch relevant sind, sind die, die den Alltag wiederum beeinflussen. Das Geld beispielsweise. Um quasi in dieses Alltägliche reinzugrätschen, um die zu irritieren.
Hast du auch schon mal probiert, mit diesen Münzen jemanden zu täuschen? Oder zu gucken, wie die Reaktion darauf ist? Weil was du gerade beschrieben hast, ist ja schon auch irgendwie gedanklich irgendwie interessant, weil man kennt sich ja oft nicht. Man bezahlt man lebt in einer anonymen Gesellschaft, man geht einkaufen, man bezahlt. Jemand anders kriegt das 10-Cent-Stück, was man gerade abgegeben hat oder den Euro. Und irgendwo ist ja eigentlich eine Berührung da gewesen, aber es ist trotzdem, bleibt das total anonym. Und wenn du jetzt die Farben vertauscht, dann könntest du ja im anderen, der deine 10-Cent-Münze in Silber erhält, eine Reaktion auslösen, die ihn kurz zum Nachdenken bringt.
Ich glaube, ich möchte es lieber bei dem Gedankenspiel lassen. Die Münzen sind da an der Wand, man könnte sie sich theoretisch nehmen, man könnte damit theoretisch einkaufen gehen. Ich denke, es würde auf jeden Fall sofort auffallen, weil silberne Euro-Münzen gibt es nicht. Aber für mich ist das interessant, einfach beim Betrachten das im Kopf durchzuspielen.
Also sind die Münzen auch einfach in ihrer Funktion nicht mehr lose greifbar in die Hand zu legen, sondern als ein Betrachtungsbild, was in dem Betrachter eine Reaktion auslöst oder auch nicht, wenn es ihm nicht auffällt.
Ich finde das sehr, sehr spannend, dass im Schmuckbereich sehr viel angefasst wird. Das war auch was für mich am Anfang richtig fremd war, dass man immer anfasst und dass viele Leute Dinge umdrehen. Das ist auch für mich so eine ganz fremde Geschichte. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich finde das sehr witzig, aber ich mache das zum Beispiel nicht.
Aber das ist ja auch immer das Tolle am Schmuck, dass man es anlangen kann.
Auf jeden Fall. Irgendwie, ich habe da sehr viel Respekt vor. Und ich glaube, ich möchte das meistens dann gar nicht prüfen. So, ich gucke mir das an und denke mir, wow, toll. Und dann traue ich mich gar nicht, das anzufassen. Ich glaube, wenn ich es mir gekauft hätte und wenn ich es dann tragen würde, hätte ich überhaupt keinen.
Würdest du es, bevor du es kaufst, also würdest du es kaufen, ohne dass du es umdrehst?
Wenn es jetzt eine Brosche wäre oder sowas? Ich glaube, ja.
Und wenn du jetzt auf dem Flohmarkt bist und du kaufst dir einen Wasserkrug, würdest du den, ohne dass du ihn anlangst, kaufen?
Doch, den würde ich mir angucken. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. Für mich ist es so, dass man Kunst in den seltensten Fällen anfassen darf. Und deswegen habe ich so das einfach so in mir drin, dass es nicht angefasst wird.
Ja, das ist auch das, was ich so schön an Schmuck finde, weil du siehst auch selten jemand in der Gesellschaft, der jetzt sein Gemälde, was er gerade sich gekauft hat, irgendwie auf die nächste Party mitnimmt. Mhm. Ja, es wäre sehr seltsam, wenn jemand auf dem Rücken so eine Ölmalerei hat oder so, eine moderne. Aber ein Schmuckstück, eine Brosche von einem Künstler ist tragbar, kann mit auf die Feier gehen, kann Kommunikationsanstoß sein, kann eine Kommunikation eröffnen und kann in Aktion treten. Und somit ist es ja irgendwie ein mobiles, soziales Kunstwerk.
Und ich denke mal, dass es kaum eine Person gibt, die nie was mit Schmuck zu tun hatte, die keinen Schmuck besitzt. Das heißt, der Einstieg ist sehr, sehr einfach. Es ist was Bekanntes und ich glaube, besonders wenn man sich dafür interessiert, wie die Gesellschaft funktioniert, was es für Grenzen gibt, für Rahmen gibt und wie man die hinterfragen kann. Ich glaube, für denjenigen ist Schmuck die perfekte Möglichkeit, das zu thematisieren. Mhm. Deswegen mag ich das eigentlich sehr gerne. Also im Nachhinein betrachtet war es eine gute, sehr spontane, aber sehr gute Wahl.
Hast du schon ein Schmuckstück gekauft von jemandem?
Ich habe meine Sammlung schon angefangen, ja. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, dass ich mir wirklich eine gute Sammlung aufbauen kann. Das hat einfach Geldgründe. Aber ich besitze ein paar Ohrringe von Karina Schostari und da bin ich sehr glücklich drüber. Die wollte ich unbedingt haben und die habe ich auch.
Jetzt hast du ja vorher erzählt, dass du viel gelesen hast, dass du dich viel mit Kunst beschäftigt hast und dass du aufgewachsen bist mit einer Mutter, die einen Buchladen besitzt. Mhm. Wie weit hat dich das oder wie hat die Literatur deine künstlerische Betrachtungsweise beeinflusst?
Also ich wollte ganz lange schreiben. Ich habe ganz früh zu schreiben angefangen. Ich habe mir gedacht, gut, wenn ich mal groß bin, dann bin ich Autor. Und irgendwann habe ich dann aber verstanden, es gibt so viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Es gibt so viele Medien, dass man das auch machen kann, aber dass man sich nicht darauf festlegen muss, ich werde jetzt Autor oder ich werde jetzt Maler oder sonst was, sondern dass es einfach dieses Medium gibt, das funktioniert so und so funktioniert es eben gar nicht. Es hat bestimmte Begrenzungen. Man kann das verwenden, muss man aber nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine wertvolle Lektion, die ich gelernt habe, dass man einfach für bestimmte Dinge Texte wahnsinnig gut verwenden kann und dass man eigentlich auch immer irgendwie schreiben kann. Man kann das immer mit einbeziehen und es hilft immer und für manches eben auch einfach völlig ungeeignet ist.
Und würdest du sagen, dass eine Textbeschreibung oder ein Künstlerstatement die Arbeit hervorhebt oder dass es neutral sein muss?
Also ich glaube, wenn es da ist und es ist nicht gut gemacht, dann kann es mehr kaputt machen, als es einfach wegzulassen. Mhm. Also ich habe natürlich hohe Ansprüche daran, aber wenn ein Text da ist, dann erhoffe ich mir eigentlich immer, dass er irgendwas zur Arbeit beisteuert.
Jetzt bist du ja groß, Jonas. Mhm. Also du bist ja jetzt schon groß.
Jetzt bin ich groß, ja.
Ja. Und kannst gut schreiben. Mhm. Und wäre das auch von deinem künstlerischen Verständnis her, eine Arbeitsweise, die du anbieten könntest für anderen, die das nicht so leicht fällt, einen Text zu schreiben, dass du diesen Menschen hilfst, wenn die zum Beispiel in einer Bewerbungssituation sind und für eine Ausstellung ein Stück abgeben müssen und dem fehlt noch ein Text, dass du dann einen Text schreiben könntest darüber?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch was, wo sich viele Menschen nicht dafür schämen müssen, zu sagen, ist vielleicht jetzt nicht mein unbedingt jetzt eine Stärke von mir, Texte zu schreiben, aber dann kenne ich irgendjemanden, der super das kann und dann kann man das immer abgeben. Ich finde, das ist völlig in Ordnung.
Also wenn ich jetzt einen Text abgeben möchte, mhm, ich schaue mein Schmuckstück an, ich verzweifle dran, weil ich in 24 Stunden meinen Text abgeben muss, dann mache ich eine Stichpunktliste und schicke die dir? Oder was wäre ein guter Einstieg für dich, brauchst du ein Bild von dem Stück, brauchst du Textbausteine, mit denen du gut anfangen kannst zu arbeiten? Oder wie könnte man das?
Also ich glaube, die erste Voraussetzung ist, dass es nicht 24 Stunden vorher ist, weil ein guter Text braucht Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal das Wichtigste ist, dass man Zeit hat, über diesen Text zu schlafen und dann wieder drauf zu schauen. Das ist eigentlich bei vielen Arbeiten wahnsinnig wichtig, nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann mit neuen Augen drauf zu schauen, aber beim Schreiben besonders, weil da steckt man da drin und man hat am Ende von einem langen Tag nicht mehr die Fähigkeit, zurückzutreten und den Text mit anderen Augen zu lesen.
Also wie viel
man braucht Zeit.
Wie viel Zeit würdest du ansetzen für einen Text? Oder dass er gut reifen kann, wie ein guter Wein?
Das kommt immer darauf an, wie lang der Text sein soll. Manchmal kann man einen Text auch einfach aufhübschen, aber wenn es wirklich ein Text über eine künstlerische Arbeit sein soll, dann braucht der bestimmt eine Woche, je nachdem. So eine Ausstellung noch länger. Ich glaube, da muss man einfach wirklich, da darf man nicht geizen. Okay. Und dann setzt es natürlich voraus, dass die Person, die den Text schreibt, sich eingehend mit diesen Arbeiten und mit der Ausstellung oder was, um was auch immer es geht, beschäftigen kann.
Also es wäre wirklich eine umfangreiche Servicearbeit.
Ja.
Hättest du Lust, sowas anzubieten?
Ja, bestimmt, ja. Warum nicht?
Ich glaube, dass das für viele sehr hilfreich wäre.
Ich denke auch, ja.
An welche E-Mail-Adresse hättest du gerne diesen Text? Oder diesen Arbeitsauftrag? An welche E-Mails-Adresse?
Ich kann meine Kontaktdaten gerne in den Shownotes verlinken.
Das ist doch mal was. Also ja. An alle Schmuckleute da draußen, die Texthilfe brauchen. Jonas hat das studiert, kann das gut. Also ich finde die Idee ziemlich toll, dass man dich fragen kann. Also ich finde es auch ziemlich toll, dass ich dich ab und zu fragen darf. Und ich könnte mir vorstellen, dass da draußen ganz viele sehr froh wären, dass sie nach deiner E-Mail-Adresse suchen werden und du vielleicht ganz viele neue Aufträge bekommst, die ja auch sehr kreativ sind.
Ich bin gespannt, ja.
Also bei Jonas kann man Schreibhilfe bekommen und bei Jonas Mutter kann man wunderschöne Bücher bekommen, die auch verschickt werden. Und wie ich vorher erfahren habe, ist ja diese ganze kleine Buchladenkultur auch am Schwanken und am Wanken. Und deine Mutter betreibt eine
unabhängige Buchhandlung.
Eine unabhängige Buchhandlung. Und die ist in Rot.
Genau, die ist in Rot bei Nürnberg.
Und wo kann ich die finden online?
Man findet sie unter www.genniges-bücher.de.
Das werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Und alle, die zu Hause sitzen, bevor ihr bei Amazon das bestellt, bitte bestellt es bei kleinen Läden. Das gilt
unbedingt
für Bücher, das gilt für guten Schmuck, das gilt auch für viele andere Dinge. Ich glaube, es ist die Zeit, wo wir einfach wirklich zusammenhalten müssen, um die kleinen privaten Unternehmen zu fördern, damit wir nicht von der großen Masse verschluckt werden und am Schluss die Städte leer und trist sind und wir keine Kultur mehr haben. Dann freue ich mich auf unsere bevorstehende Ausstellung.
Genau.
Wer sich für zeitgenössischen Schmuck interessiert von der Kunstakademie, von der Klasse für Schmuck und Gerät von Karin Pontoppi dann, kann sich während der Handwerksmesse im Frühling, nicht im Herbst, im Frühling, die Schmuckausstellung der Klasse anschauen und auch noch kurz vor den Sommerferien gibt es die Jahresausstellung in der Kunstakademie. Da ist nicht nur die Schmuckklasse vertreten, da sind auch alle anderen Klassen vertreten. Und dann gibt es noch einen dritten Zeitpunkt, zu dem man die Sachen sehen kann. Und zwar sind es die Diplomarbeiten. Also es ist auch wirklich toll, zu den Diplomarbeiten in der Kunstakademie zu gehen. Diese sind jetzt Anfang Februar zu sehen. Auch von allen Klassen sind da die Abschlussarbeiten zu sehen. Und da kann man sich ein schönes Bild machen, zu was alles aus der Kunstakademie in München entsteht. Jonas Arbeiten, die wir hier gerade besprochen haben, werden ausgestellt. Die Eröffnung ist am 22. Februar, Donnerstag, in der Amalienstraße 14, im Projektraum Munich Alt, im Kunstareal. Und die Ausstellung läuft bis zum 3. März. Und wir freuen uns über zahlreiche Schmuckinteressierte, kunstinteressierte Menschen, die Lust haben, diese Ausstellung zu besuchen. Danke, Jonas, für alle deine Hilfe, ob Text oder Tat. Und ich freue mich sehr, dass du in der Schmuckklasse studierst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat sehr Spaß gemacht.
Und danke auch für die vielen Schnitte von allen Podcasts und Korrekturen. Ich hoffe, dir hat diese Folge von Others and Me gefallen. Egal ob Schmuckschaffende, Sammelnde oder Forschende, ich interessiere mich für deine Geschichte zum Thema Schmuck. Wenn du also Lust hast, Teil dieses Podcastes zu werden, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail unter schmuck@othersandme.de oder schreibe und folge mir auf Instagram. Weitere Infos findest du in den Shownotes.
Bis zum nächsten Mal.